Liebe Gemeinde, es ist schön, wieder heute Morgen bei euch zu sein. Ich denke an einen Prediger, der neu in den Bezirk gekommen ist. Und er dachte sich, es war eine Stadt, ich werde mir so ein bisschen die Gegend anschauen, mal schauen, wo ich hingekommen bin. Und das Beste, was er sich vorstellte, war, dass er sagte, ich gehe in einen Bus und fahre mal so durch die Stadt, dann weiß ich auch ungefähr, wie es dort ausschaut. Und als er dort beim Schaffner war und seinen Obolus bezahlt hat und wieder auf seinen Platz ging und auf seinem Sitz das Geld nachzählte, das Rückgeld, das er bekommen hat, stellte er fest, das waren 20 Cent zu viel, die er zurückbekommen hat. Und er sagte sich, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt davor gehen, den Schaffner da belästigen wegen der 20 Cent oder soll ich lieber sitzen bleiben? Was sind schon 20 Cent? Aber es hat ihn trotzdem bewegt, als er dann der Bus an die Stelle gekommen ist, wo er aussteigen wollte. Dann ging er zum Schaffner und sagte, Herr Schaffner, Sie haben mir am Anfang 20 Cent zu viel gegeben. Und dann sagte der Schaffner, das weiß ich. Ich habe nicht gehört, Sie sind unser neuer Pastor. Ich wollte mal schauen, ob Sie ehrlich sind. Das ist gar nicht so einfach, wenn man als Pastor arbeitet, nicht wahr? Man hat gewisse Vorstellungen von der Gemeinde, in der man ist, nicht wahr? Die Menschen haben bestimmte Vorstellungen von dem, wie Menschen leben in der Gemeinde. Und ich denke, es ist sehr notwendig, dass wir uns damit ein bisschen beschäftigen heute Morgen. Ich freue mich, dass wir die Bibel aufschlagen können. Ich bitte euch, ein Wort aufzuschlagen, das Paulus an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus schreibt. Und zwar im 1. Timotheus, und zwar im 3. Kapitel, 1. Timotheus Kapitel 3. Und ich lese mal Vers 14 und Vers 15. 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 14 und Vers 15. Dies schreibe ich dir und hoffe, bald zu dir zu kommen, so schreibt Paulus an den Timotheus. Wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes und ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Interessant, wie Paulus das ausdrückt, wie er Gemeinde definiert. Wir würden vielleicht manchmal Gemeinde ganz anders definieren, als so, wie es Paulus hier gemacht hat. Er sagte, die Gemeinde ist ein Pfeiler, und wer so alte Tempel schon mal gesehen hat, die sind so auf riesigen Pfeilern gebaut gewesen, solch ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Wenn wir darüber nachdenken, dann müssen wir natürlich uns Gedanken machen, was meint denn die Bibel, wenn die sagt, es ist so ein Pfeiler der Wahrheit, die Gemeinde. Was ist denn überhaupt Wahrheit? Die meisten Menschen um uns herum haben mit Wahrheit nicht mehr allzu viel am Hut, nicht wahr? Für sie ist Wahrheit sehr, sehr flexibel. Was sagt die Heilige Schrift denn aus, was Wahrheit ist? Wenn die Gemeinde so eine Grundfeste der Wahrheit ist, dann müssen wir erstmal definieren, was ist denn Wahrheit nach der Heiligen Schrift? Ich nehme mal drei Texte, und man könnte mit diesen drei Texten eigentlich alle Begriffe, die in der Bibel stehen, die mit Wahrheit etwas zu tun haben, auf diese drei Begriffe zurückführen. Und diese drei Begriffe sind uns wahrscheinlich sehr gut bekannt. Ich nehme mal den ersten, Johannes 14, Vers 6. Ein Text, der wahrscheinlich den meisten sehr gut bekannt ist und auch vielleicht sogar die meisten auswendig kennen. Johannes 14, Vers 6, in den meisten Bibeln sogar fett gedruckt. Da heißt es, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ist so ein sehr guter Begriff, was Wahrheit bedeutet, nicht wahr? Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Also wenn wir irgendwelche Fragen haben, was wahr ist oder nicht wahr sein soll, dann lasst uns erstmal auf Jesus schauen. Wie hat denn er das gemacht? Wie hat er gelebt? Was hat er gesagt? Wie hat er reagiert? Dann sind wir schon ein bisschen näher an dem Gedanken, was Wahrheit ist. Er ist ja unser Vorbild, nicht? Petrus sagt, wir sollen nachfolgen seinem Fußtapfen. Er ist die Wahrheit. Ich nehme einen zweiten Bereich, den Johannes auch schreibt, und zwar im hohen priesterlichen Gebet. Im hohen priesterlichen Gebet, das steht im Johannes 17, und dort Vers 17, ganz kurzes Wort, auch wieder fett gedruckt, da heißt es, Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Also wenn wir Jesus anschauen, dann war Jesus ja schon vor vielen Jahren auf dieser Welt. Wenn wir sein Wort nicht hätten, wüssten wir auch gar nicht, was hat er denn so alles gesagt und wie hat er sich denn verhalten. Schön, dass wir in der Heiligen Schrift lesen können. Dein Wort ist die Wahrheit. Und ich denke, das ist ein ganz wesentliches Moment. Und ich bin froh, dass wir in einer Gemeinde sind, dass die Adventgemeinde diesen Gedanken noch sehr, sehr stark hochhält. Dein Wort ist die Wahrheit. Nicht die Meinung irgendeines XY oder irgendeines Professors oder irgendeiner Philosophie, sondern dein Wort ist die Wahrheit. Und es gibt so ein Prinzip, das heißt, die Bibel legt sich selber aus. Das ist auch eine Grundfeste, die heute kaum mehr beachtet wird. Und wir sollten uns immer wieder daran erinnern. Jesus hat es auch so getan. Wenn irgendjemand zu ihm gekommen ist, dann sagte er, es steht geschrieben, nicht wahr? Hier liest es, ihr könnt es nachlesen. Hier steht es. Also dein Wort ist die Wahrheit. Und dann haben wir noch ein drittes Wort in der Bibel, was mit Wahrheit zu tun hat. Und das, wenn hier dein Wort angesprochen wird und Jesus angesprochen wird, dann meine ich auch die ganze Gottheit, nicht wahr? Jesus, in ihm ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Es gibt noch ein drittes Wort, das wir in den Psalmen finden. Und da im Psalm 119, das ist der längste Psalm, der in der Bibel steht, Psalm 119, und ich lese dort Vers 142. Psalm 119, Vers 142. Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit. Wir haben also drei Bereiche, die die Bibel als Wahrheit definiert und anspricht. Einmal Jesus oder die Gottheit ist Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit und dein Gesetz ist Wahrheit. Das kann man fast austauschen, weil Jesus das Gesetz verkörperte und den Willen Gottes verkörperte und das Wort schreiben ließ, das Wahrheit ist. Fantastisch. Die Gemeinde ist also so eine Grundfeste der Wahrheit. Und ich denke, das ist so wichtig, dass uns das bewusst wird. Aber ich möchte heute auf einen Punkt zu sprechen kommen. Es gibt ja viele Bereiche, wo man Gemeinde definieren kann, nicht wahr? Sehr, sehr viele Punkte. Aber ich möchte heute auf einen Punkt zu sprechen kommen, der sehr interessant ist. Ich möchte euch bitten, die Offenbarung mit mir aufzuschlagen. Und im 12. Kapitel, die letzten Verse zu reden und zu lesen. Offenbarung Kapitel 12, es ist das Kapitel, das über die Gemeinde spricht. Und es wird sehr deutlich gemacht, dass dieser Satan ein großes Interesse hat, diese Gemeinde zu attackieren. Und er wird uns in den letzten Versen, im Vers 17, ein interessanter Gedanke gebracht. Und er hat sehr viel mit Gemeinde zu tun. Da heißt es, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Es ist interessant, was hier dieses Wort der Prophetie uns sagt. Und wir merken, gerade die Offenbarung hat sehr viele Bilder und wir müssen die Bilder deuten aufgrund dessen, was die Bibel uns hier sagt. Der Drache ist ganz schnell gedeutet, weil in Vers 9 im gleichen Kapitel steht, und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan. Da sagt uns die Bibel sofort, wer dieser Drache ist. Es ist Satan. Der Satan ist also sehr zornig über die Frau. Jetzt muss man überlegen, was meint denn die Bibel damit? Wenn sie sagt, ist Satan zornig über eine Frau, die in der Gemeinde ist? Das hat was anderes zu tun. Was ist denn in der Bibel eine Frau? Gerade wenn es in der Offenbarung geschrieben wird. Die Offenbarung hat ja von zwei Frauen ist da die Rede, nicht wahr? Aber es gibt einige interessante Worte, die uns das sehr deutlich machen. Schlagt mit mir mal kurz 2. Korinther Kapitel 11 auf und dann haben wir eine sehr klare Antwort, was die Bibel darüber meint. Es gibt viele Texte darüber, aber diesen nehme ich mal raus. 2. Korinther Kapitel 11, Vers 2, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführe. Wer ist der Mann? Christus. Und die Frau? Die Gemeinde. Also jetzt haben wir schon ein bisschen Licht in diesen Text hineingebracht, in Offenbarung Kapitel 12, Vers 17. Der Drache, Satan, wurde zornig über die Gemeinde. Das ist ja nicht verwunderlich. Er ist zornig über die Gemeinde, aber es geht noch ein bisschen weiter. Er ist nicht nur zornig über die Gemeinde, sondern es steht hin, er ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht. Also wenn der Satan zornig ist gegen die übrigen in der Gemeinde, sind die übrigen am Anfang oder am Schluss? Ich denke am Schluss, oder? Die noch übrig geblieben sind. Also dann hat der Satan einen besonderen Zorn für die Menschen, die am Ende der Zeit leben. Sind wir da einig damit? Ja? Satan ist zornig über die Gemeinde, die am Ende der Zeit lebt. Besonders zornig. Warum? Steht auch drin. Es wird hier gesagt, die Gottes Gebote halten. Jetzt wird es schon spannend. Gibt es denn eine Gemeinde, die nicht die Gebote hält? Die heißt doch, die Gottesgebote halten. Und wir merken schon, da sind wir schon herausgefordert, nicht wahr? Wir sind herausgefordert, weil Gott hier ein Merkmal anspricht von der Gemeinde, das deutlich macht, dass diese Gemeinde den Geboten Gottes folgt. Scheinbar ist es nicht so. Also wenn das allgemein üblich wäre, würde das ja hier nicht stehen. Gott sagt etwas für die Gemeinde der Endzeit, von den Herausforderungen. Und hier steht, sie halten die Gebote Gottes. Es ist schön, dass wir als Adventgemeinde bedacht sind, dass wir sagen, wir wollen allen Geboten Gottes treu sein. Das ist nicht immer einfach, nicht wahr? Und es geht auch nicht nur um eine förmliche Sache, sondern es geht darum, dass wir von Herzen Gott treu sind in den Geboten. Wir wissen, es ist so, dass heute sehr viele Christen Probleme haben mit den Geboten, weil sie ein Gebot überhaupt nicht mehr einsehen. Das in den Geboten auch etwas steht über den Ruhetag, nicht wahr? Auch das ist ein wichtiges Moment. Ich denke, dass wir den Menschen ein Zeugnis geben können, dass die Gebote Gottes immer noch gültig sind, dass sie nicht verändert worden sind, dass sie immer noch die gleiche Wirkung haben. Ich möchte dazu kurz dieses Wort in Matthäus 5 mit euch aufschlagen, um das deutlich zu machen. Ich bin froh, dass Jesus das selber sagt. In Matthäus Kapitel 5, in Vers 17 und 18 sagt Jesus: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also scheint Auflösen und Erfüllen nicht das Gleiche zu sein. Und dann sagt er: Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Meine Frage: Leben wir noch auf der gleichen Erde, auf der Jesus lebte? Seid davon überzeugt? Seid ihr auch davon überzeugt, dass wir noch unter dem gleichen Himmel leben, unter dem Jesus lebte? Also wenn es noch die gleiche Erde ist und der gleiche Himmel ist, ist auch noch das gleiche Gesetz, sagt die Bibel hier. Also von daher brauchen wir keine Angst zu haben, dass da irgendwas sich verändert. Schön, dass wir solch einen Anker haben dürfen. Aber scheinbar ist das etwas, was gerade in der Endzeit, wenn es um die Gemeinde Gottes geht, ein Merkmal sein wird. Und vielleicht ist der Sabbat ein Merkmal, der mehr denn je in den Mittelpunkt unseres Lebens gestellt werden wird. Aber ich möchte auf das Letzte noch ein bisschen eingehen. Die Zeit noch nützen. Da steht: Diese Gemeinde, die von Satan bekämpft wird, der Rest vom Überrest, die halten Gottes Gebote und haben das Zeugnis Jesu. Und das ist sehr spannend. Sie haben das Zeugnis Jesu. Über diesen Gedanken wurde schon sehr viel gesprochen. Sehr viel nachgedacht, manchmal auch sogar gestritten. Was heißt denn das, dass die Gemeinde der letzten Generation, auf die Satan besonders grimmig ist, dass sie das Zeugnis Jesu haben? Scheinbar muss es wichtig sein, sonst würde es Gott nicht erwähnen. Da sind wir uns, glaube ich, schon einig. Wenn es nicht wichtig ist, dann hätte er es beiseite gelassen. Aber er stellt genau diesen Punkt in den Fokus und sagt: Sie haben das Zeugnis Jesu. Jetzt müssen wir natürlich darüber nachdenken, was heißt denn das? Viele sagen, wenn sie das Zeugnis Jesu haben, heißt das, dass sie Jesus bezeugen. Jawohl, das heißt es auch. Sie bezeugen auch Jesus. Aber wir haben schon ein Merkmal, ja vorhin schon rausgearbeitet in Bezug auf Wahrheit. Und dieses eine Merkmal war: Die Bibel muss uns sagen, was es bedeutet, oder? Haben wir schon rausgeholt. Dein Wort ist die Wahrheit. Jetzt schauen wir mal, was die Bibel sagt über das Zeugnis Jesu. Im gleichen Buch der Offenbarung, im 19. Kapitel, lese ich mal Vers 10. Kapitel 19, Vers 10. Und es heißt hier: Und ich fiel nieder zu seinen Füßen. Also Johannes, der diese Vision gesehen hat, der den Engel gesehen hat, der ihm das gebracht hat. Er fiel nieder, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, der Engel: Tu es nicht. Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Ja, das wird ja spannend. Der Engel sagt: Ich bin nicht anbetungswürdig. Anbetungswürdig allein ist Gott. Aber ich bin dein Bruder und dein Mitknecht, der Propheten, die das Zeugnis Jesu haben Und das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Das Wort, was eigentlich hier steht an Weissagung, kennen wir eigentlich immer ein bisschen anders. So steht es auch im Griechischen. Es ist der Geist der Prophetia. Das steht dort. Der Geist der Prophetia. Scheinbar muss es ein ganz wichtiges Moment sein. Prophetie. Also die ganze Heilige Schrift ist ja durch Propheten geschrieben worden, nicht wahr? Alle. Das Alte wie das Neue Testament. Und in den vielen Büchern der Heiligen Schrift, da gab es sehr unterschiedliche Leute. Da gab es Propheten, die waren sehr bekannt. Da gab es Propheten, die haben wirklich ein ganz mächtiges Wort gesprochen. Ich denke zum Beispiel an einen Propheten des Alten Testaments, der sogar für das Neue Testament eine ganz große Bedeutung haben wird. Steht nämlich in Malachi, in den letzten Versen des Malachis steht, bevor der schreckliche Tag des Herrn kommt, werde ich nochmal senden den Propheten Elia. Es ist dieser große Prophet Elia, der damals das Volk zu Gott zurückgeführt hat. Der hat nicht mal ein Buch geschrieben. Kennt ihr ein Buch Elia? Ich kenne keins. Seine Botschaft ist drin, 1. Könige. Aber er hat kein Buch geschrieben, der Elia. Und ist einer der ganz großen Propheten des Alten Testaments. Der größte Prophet, den es je gegeben hat, das sagt nicht ich, hat Jesus gesagt. Der größte Prophet, den es je gegeben hat, war Johannes der Täufer. Hat er ein Buch geschrieben? Er hat auch kein Buch geschrieben. Wieder Fehlanzeige. Nicht einmal der größte Prophet hat ein Buch geschrieben. Und Jesus sagt, er ist der größte Prophet, der je gelebt hat. Jetzt gab es nicht nur große Propheten, es gab auch kleine Propheten. Gehen ins Alte Testament zurück. Da gab es zum Beispiel den Propheten Nathan. Ihr kennt ihn alle, oder? Vom Namen her. Nathan. Nathan war doch der zu David gekommen ist, oder? Und er hat zu David gesagt, du bist der Mann. Was meint ihr, wenn der David zu Nathan gesagt hat, weißt du Nathan, bist ein lieber Mensch, aber du hast kein Buch geschrieben. Dich kennt ja fast keiner. Sag deine Botschaft jemand anders. Was wäre mit dem David passiert? David wäre gestorben. Die Botschaft des Nathan war genauso kräftig und glaubwürdig wie die Botschaft des Elia, auch wenn er nur ein kleiner Prophet war. Es ist nicht notwendig, ob ich ein großer oder kleiner Prophet bin, oder ob es ein großer oder kleiner Prophet ist. Es ist notwendig, dass jemand von Gott gesandt wird. Und das ist ein ganz wesentliches Moment. Die Bibel sagt uns, es ist wichtig, dass wir dieses Wort, das Gott uns übermittelt, aufnehmen in unserem Herzen. Gott hat viele Menschen gebraucht, um seinen Willen uns deutlich zu machen. Und da gab es auch sehr unterschiedliche Methoden. Bei Mose heißt es, er hat mit ihm gesprochen von Angesicht zu Angesicht. Der Einzige, wo er das so gemacht hat. Bei den meisten war es so, dass sie etwas gehört haben oder eine Vision gehabt haben oder ein Gesicht gehabt haben und dann haben sie angefangen zu schreiben. Das, was Gott ihnen gesagt hat, haben sie in ihre Sprache, in ihre menschliche Sprache übertragen und Gott hat ihnen geholfen beim Sehen und geholfen beim Schreiben. Nicht, dass sie Schreibwerkzeuge waren und wussten gar nicht, was sie geschrieben haben, sondern der Mensch wurde von Gott inspiriert und der Mensch hat angefangen, das, was vor Gott ihm gesagt hat oder was er gesehen hat, in menschliche Sprache zu kleiden. Und es gab auch eine ganze Menge, die haben abgeschrieben. Der Lukas zum Beispiel, der hat er fast nur abgeschrieben. Der sagt das selber. Ich habe gesammelt, habe abgeschrieben und war auch ein Prophet. Er hat unterschieden zwischen dem, was gut war, was er gefunden hat, und dem, was nicht gut war. Das war im Alten Testament nicht anders. Die Chronikerbücher haben auch noch abgeschrieben, die Leute. Also Prophet sein hat verschiedene Variationen. Aber wichtig ist, dass uns bewusst wird, Gott spricht durch einen Propheten und möchte uns dadurch leiten. Jetzt haben wir die Heilige Schrift, die von 40 verschiedenen Schreibern geschrieben worden ist. Und damit haben wir noch die wenigsten Probleme, weil wir sagen, okay, das akzeptieren wir. Aber die Heilige Schrift ist praktisch so ein Urmeter, könnte man sagen. Wenn wir nach Paris gehen würden, in den Louvre, dort finden wir den Urmeter. Früher hatte man diesen Urmeter aufbewahrt, der ist heute noch da, wo man genau sehen kann, wie lang so ein Meter ist. Da gab es im Mittelalter viele Tuchverkäufer, die haben ihre eigenen Meter gemacht. Die waren ein bisschen kürzer, haben sie mehr Tuch verkauft. Ja, aber dass man das abmessen kann. Heute gibt es wahrscheinlich technisch viel bessere Sachen, genau das zu fixieren. Aber dieser Urmeter könnte man vergleichen mit der Heiligen Schrift. Die Heilige Schrift ist praktisch das, an dem alles gemessen werden muss. Aber wenn man seinen Meter an dem Urmeter justiert hat, war dann der Meter, der genauso lang ist wie der andere, auch ein Meter? Er war auch, oder? Das heißt, wenn ich das, was jemand sagt, an der Heiligen Schrift messe, und Gott hat jemanden geschickt, dann ist dieses Wort genauso gültig, weil es von der Heiligen Schrift gedeckt worden ist. Jetzt sagen manche, naja, heute in unserer Zeit gibt es keine Propheten mehr. Das hat es nur früher gegeben. Mit der Bibel ist alles zu Ende. Das ist eine tolle Idee, nur man findet sie nur in Offenbarung 23. Habt ihr schon mal nachgelesen? Da stehen die tollsten Sachen drin. Das Buch gibt es gar nicht, das Kapitel, ja? Offenbarung 23. Wenn wir Jesus anschauen, was sagt er denn? Matthäus Kapitel 24. Schlag mit mir mal kurz mal auf. Matthäus Kapitel 24. Und er spricht gerade wieder von der letzten Zeit. Und wir merken schon, es ist eine ganz spannende Zeit, in der wir leben. Weil Gott hat eine Gemeinde, die eine besondere Beauftragung hat, und er hat sie ausgerüstet mit einer besonderen Gabe. Sie haben das Zeugnis Jesu. Jetzt schauen wir mal Matthäus Kapitel 24 an. Was sagt Jesus hier? Ich lese ab Vers 22. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so sagt Jesus das, sagt nicht irgendjemand, wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden, aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Und jetzt Vers 24. Jesus sagt, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Jetzt meine Frage. Wenn Jesus sagt, es werden viele falsche Christusse kommen, gibt es dann auch einen echten Christus? Ich denke ja, oder? Sonst macht das keinen Sinn, dieses Wort. Und dann sagt Jesus noch, es werden viele falsche Propheten kommen. Wenn viele falsche Propheten kommen, muss es auch echte geben, oder? Sonst macht das Wort keinen Sinn. Sonst hätte Jesus sagen können, passt auf alle Prophetie, die kommt, auf alle Propheten, die kommen in der Endzeit, vergesst sie, weil das stimmt ja alles nicht. Nein, er sagt, es werden viele falsche kommen. Aber es kommen auch echte. Aber wir haben das nicht nur einmal in der Bibel. Im Joel steht es auch. Eure Söhne und Töchter sollen Weissagung und Gesichter haben. Das spricht er von der Endzeit, bevor der große Tag des Herrn kommt. Vielleicht ist es wichtiger als je zuvor, dass Gott sein Volk durch prophetisches Wort führt, durch Propheten führt, weil das Volk sonst keine Orientierung mehr hätte. Ich möchte mal ein Beispiel bringen, um das vielleicht deutlich zu machen. Mich hat vor einiger Zeit ein guter Bekannter angerufen. Jetzt bin ich nicht so ein Computerfreak, ja, versteht ihr? Ich bin froh, dass ich die Tasten bewegen kann, aber was da alles abläuft, das habe ich keine Ahnung davon. Aber der sagt, da ist doch in seinem Computer, aus welchen Gründen auch immer, die ich nicht nachvollziehen kann, hat sich da so ein Virus eingenistet. Und dieser Virus hat das Erste, was er gemacht hat, seine, wie nennt man das, Firewall? Das ist so ein Programm, wo die ganzen Schädlinge rausholt, ja? Hat dieses Programm kaputt gemacht. Wenn es gelingt, dieses Programm kaputt zu machen, wisst ihr, was dann los ist? Dann kommt der ganze Schund, der da ist, alles auf deinen Rechner und macht ihn kaputt. Versteht ihr? Ist es vielleicht denkbar, dieses Bild zu übertragen, dass Satan zuerst die Firewall kaputt machen möchte, damit wir nicht mehr entsehen können, was richtig und was verkehrt ist? Könnte es möglich sein, dass die Gemeinde am meisten betroffen ist, heute, wenn wir diesen Aspekt rausnehmen? Deshalb sagt Jesus, die Gemeinde, meine Gemeinde, wird mit zwei Kennzeichen besonders bedacht sein, die so notwendig sind. Sie halten sich an das Wort, das ich sage, und sie haben das Zeugnis Jesu. Sie haben die Gabe der Prophetie. Wir glauben, dass Ellen White diese Gabe der Prophetie hatte. Und wir merken, wenn wir uns anschauen, die vielen Propheten, die gekommen sind, die auch in der Bibel drin sind, ich sehe keinen einzigen Propheten, wo da steht, das ist nur eine erbauende Literatur. Wenn ein Prophet gesprochen hat, dann hat er gesprochen. Dann hat es nicht nur mit erbauender Literatur zu tun. Es gibt heute viele, die sagen, Ellen White hat nur erbauende Literatur. Ist schön zu lesen, aber braucht man nicht. Da steht auch in Offenbarung 23. Das steht nicht in der Bibel. Die Bibel sagt uns, der Satan ist sehr zornig. Besonders auf die Menschen, die am Ende der Zeit leben, weil sie Gottes Gebote halten und weil sie das Zeugnis Jesu haben. Lasst uns wieder mehr darüber nachdenken. Es geht um unsere Erlösung, um unsere Existenz. Es geht darum, dass wir uns nicht verführen lassen von irgendwelchen Geistern, die uns ganz woanders hinführen. Gott möchte, dass wir wieder neu uns an ihm orientieren, an seinem Wort, an seiner Aussage, die er durch Propheten uns schickt, damit wir das Ziel nicht verführen. Gott segne uns.